Spahn ein bisschen erzählt, die männlichen Personen. Es gab eben diese Debatte, das mache ich jetzt kurz, weil ich das schon erzählt habe, dass man die Nazis, speziell den SA-Mann Röhm, als schwul bezeichnet und damit gesagt haben, die Nazis sind halt schwul. Das hat die natürlich ganz schön geärgert. Aber es ist trotzdem eine Argumentation, die akzeptiert, dass Schwulsein etwas Schlimmes, etwas Schlechtes ist und das sogar mit den Nazis eng verknüpft hat. Tucholsky hat massiv dagegen Stellung genommen. Das hatte ich Ihnen erzählt. Natürlich gibt es in den Armeen wie auch in anderen rein männlichen Organisationen Homosexualität unter Zwang, wie auch Vergewaltigung von Frauen, insbesondere gegenüber Jugendlichen. Und ich denke, wir sind so aufgeklärt, dass wir das nicht in einen Topf werfen mit der Frage, ob sich eine gleichgeschlechtliche Orientierung im Laufe des Lebens ergeben hat oder nicht. Die Gewalt in der Sexualität überhaupt ist ein wichtiges Thema. Wir hatten über die Unterdrückung der Frauen ja auch schon gesprochen, dass sich das nicht einfach nur in blöden Witzen von irgendeinen Comedy-Leuten, sondern in der Verbrechensstatistik niederschlägt, wie viele Menschen in Deutschland, weil sie Frauen sind und aus keinem anderen Grund, ermordet, vergewaltigt, geschlagen werden. Und das hat sich die Gestapo zu Nutzen gemacht, hat keine großen Kampagnen in Jugendzeitschriften gegen Homosexuellen gestartet, sondern hat als erstmal das sogenannte Strichermilieu sich vorgenommen. So wie bei den Sinti und Roma hat man erstmal gesagt, wir müssen die Hehler und Diebe und die Asozialen, nicht weil die Zigeuner sind. Und so hat man gesagt, weil die in diesem Rotlichtmilieu arbeiten, gehen wir gegen die Homosexuellen vor. Das war natürlich dann nachher auch ein Denunziationsgrund. In der KZ bekamen die Homosexuellen, anders als die politischen Häftlinge, die ein rotes Dreieck aufgenäht bekamen, ihre KZ-Uniform mit einem rosa Winkel. Die Ursachenforschung für Homosexualität lassen wir raus, das ist hier nicht Thema. Es gibt natürlich verschiedene Aspekte, schon aus der Antike wissen wir das, die sogenannten Hermaphroditen, die sozusagen biologisch mehrgeschlechtlich auf die Welt kommen. Die Frage ist klar, ist das eine Krankheit oder nicht, das wird heute deutlich beantwortet, dass es überhaupt nichts mit Krankheit zu tun hat. Wir haben soziale Bedingungen, wir haben gesellschaftliche Normen, wir haben in Einzelfällen auch tatsächlich genetisch-biologische Aspekte, die eine Rolle spielen. Das ist sozusagen das Themenfeld, in dem sich die heutige Forschung mit Homosexualität beschäftigt. Das spielt natürlich eine große Rolle, haben wir auch angeschnitten, dass in den vor langer, langer Zeit entstandenen Religionen die Sexualität keinen guten Platz hat. Bis 1943 wieder ein paar Zahlen, so vielleicht zum Nachschlagen, dass Sie wissen, das steht hier in Ihrem Reader, gab es über 2000 Zwangskastrationen an Männern. Verhaftungen in zweieinhalb Jahren, 33 bis 35, ca. 4000 Personen. In den späteren Jahren bis zum Krieg haben wir noch die Zahl, hat sich das erhöht. Auf 25.000 Personen, die wegen Homosexualität, Verdacht auf Homosexualität, verhaftet wurden. Das ist ja auch ein übler Mechanismus, ne? Man wird verdächtigt, dass man Homosexueller ist, ist aber gar keiner und sagt, wieso verhaftet er mich? Verhaftet doch die Richtigen, ich bin doch gar nicht homosexuell. Gibt es diese berühmte Karikatur, wo bei einem Mann die Judensau an die Tür geschmiert wurde und der Nachbar kommt und sagt, na, wenn Sie gar kein Jude sind, dann würde ich mich aber beschweren. Merken Sie, wie immanent das ist? So war das natürlich auch. In dem Moment, wo der Druck da war, man wurde als homosexuell verdächtigt, wusste aber, das sind politische Gründe, hat man natürlich nicht für die Rechte der Homosexuellen gekämpft, sondern dafür, dass man nicht als homosexuell eingestuft wird, damit man nicht ins KZ kam. So funktioniert das. Wenn die bestimmte Gruppen rausgreifen und die reine Zuordnung schon bedeutet, sie werden verfolgt und sich alle von ihnen distanzieren, damit sie gar nicht zu der Gruppe hinzugezählt werden. Ich unterbreche kurz für eine Frage.
Dieser Tucholsky-Fall war ja, hatten Sie eben Abschnitten dann quasi die Entlarvung, also zu Beginn die Entlarvung, sind denn noch andere Fälle bekannt? Weil mir kann, wir haben ja eben die Zahlen gesehen der NSDAP, eigentlich keiner erzählen, dass darunter nicht auch, wenn auch geheime Homosexuelle.
Natürlich ist Röhm der bekannteste Fall, der nicht nur durch Tucholsky, sondern durch die damalige Presse gegangen ist, aber vor allem Röhm-Putsch 1934. Da gab es eine Abrechnung zwischen SS und Teilen der SA. Da sind viele hundert SA-Leute von den eigenen Nazis ermordet worden. Im Röhm-Putsch 1934 eine interne Auseinandersetzung. Und da haben die Nazis sozusagen homosexuell, wenn sie sich öffentlich dazu bekennen, vorgehen, weil das schadet uns in unserem Ansehen in der Bevölkerung. Sie haben ja immer das Phänomen der Anpassung selbst der Nazis an bestimmte Strömungen in der Bevölkerung. Das heißt, man hat nicht mehr offen in der SDAP seine Homosexualität bekennen können und dürfen nach dem Röhm-Putsch 1934. Aber selbstverständlich gab es eine hohe Zahl, das berichten auch die Häftlinge in den KZs, von sadistischen Vergewaltigungen von Männern an, männlichen Dingen insbesondere. Wusste man auch, das gehörte ungeschriebenen Regeln, verständlich nur denunziert, wenn es ein anderes Problem gibt. Wenn er Goldzähne aufgerabt hat als ich, dann wurde er möglicherweise denunziert, dass er mit einem jüdischen Häftling homosexuellen Geschlechtsverkehr hatte. So kam Fälle raus, über die Homosexuellen innerhalb der NSDAP, die dann kennen und manchmal auch aus den Parteigerichtsverfahren, die gab es auch. Es gab ein eigenes NSDAP-Parteigericht, wo solche Verfehlungen, Raub, Vergewaltigung, Geschlechtsverkehr mit jüdischen Frauen, was man ja offiziell nach den Rassengesetzen nicht dürfte, aber natürlich in den KZs vorkam, Vergewaltigung jüdischer Frauen. Das waren alles Punkte, die dann in Parteigerichten an dieser oder jenen Stelle auftauchten, ohne dass wir Gesamtzahlen haben. Habe ich Ihre Frage somit, keine Replik, die Frage war, aber die haben Sie ja gehört, die hat Sie bemerkt. Die Zahl der Häftlinge mit Rosa Winkel in den KZs wurde zwischen 50.000 und 100.000 angegeben. In den Hauptlagern Buchenwald, Dachau, Sachsenhausen, weiß man die Zahlen genauer, aber es gab sehr viele kleine Lager, das schwierig ist. Paragraph 175 wurde erst 1969 von den S-Zusätzen, ich nehme sie sofort dran, mache noch schnell die Folie fertig oder vorher? Okay, eine Sekunde. Ich unterbreche für Frage 2.
Mich würde mal interessieren, wie sauber und gewissenhaft ärztlich anspruchsvoll diese Kastrationen durchgeführt wurden. Oder wurden die einfach mit einer Glasscherbe aufgeschnitten und wenn sie verbluten, egal? Oder wurde es wirklich auch versucht, professionell durchzuführen?
So, das ist sehr wichtig jetzt der Punkt. In Deutschland, nicht in den besetzten Gebieten und nicht in den KZs, wurden die Sterilisation an Frauen, die Kastration natürlich, ich sage gleich, warum ich sage natürlich, weil nichts ist natürlich, immer wenn man natürlich sagt, ist es nicht natürlich, wurden nach Regeln der ärztlichen Kunst im weitesten Sinne des Wortes durchgeführt. Es betraf nämlich sozusagen die eigenen Rasse, die Arier auch. Und wenn jetzt eben aufgrund von Gerichtsbeschlüssen Sexualtäter oder vermeintliche oder wirkliche kastriert wurden, wurde das nach allen Regeln deutscher Gründlichkeit mit allen Paragraphen und Berufungen und so weiter durchgeführt. Da kannten die nichts. Hatten immer auch noch Berufungsmöglichkeit, Einspruch gegen Sterilisation, wenn die beschlossen war, konnten sie machen. Die wurde dann abgelehnt zu 95%, in 5% ging das auch. Aber das wurde ordentlich in Deutschland und bürokratisch korrekt durchgeführt. Nach Gesetz und nach eben diesem Dezember 33, Januar 34 trat es in Kraft, Sterilisationsgesetzen. In der BRD, das müssen Sie sich mal vorstellen, wurden in den 50er, 60er Jahren noch 50.000 Menschen wegen Homosexualität verurteilt. In den 12 Jahren der Weimarer Republik dagegen nur ein Fünftel, 9.000 Leute. Das heißt, nach der NS-Zeit hat sich die Zahl der verurteilten Homosexuellen im Zeitraum von 12 Jahren, was man vielleicht ungefähr vergleichen kann, verfünffacht. Jetzt fragen Sie mich, warum? Nee, fragen Sie nicht, weil ich weiß es ja auch so genau nicht. Das kommen wir wieder wie die Frage 44, so viel in die NSDAP eingetreten. Aber ganz ohne Zusammenhang mit dem NS-Regime und der ideologischen Beeinflussung der Leute scheint mir das nicht zu sein. Aber beweisen kann man es auch nicht. So, 1987, Anträge auf Wiedergutmachung. Die Bestrafung homosexueller Betätigung ist weder NS-Unrecht noch rechtsstaatswidrig. Das heißt, man hat nachträglich dieses sanktioniert als kein Unrecht. Die Leute, die Wiedergutmachung beantragt haben, weil sie mit Rosa Winkel im KZ waren, wurde in dieser Zeitspanne, Ende der 80er Jahre, ist so lange auch nicht her, die Wiedergutmachung nicht gegeben. Endlich der Röhm-Text, den ich Ihnen angekündigt hatte bei Herschel Greenspan. Das ist ein Klassiker. Der hat wirklich Gewicht. Das ist einer der Highlights der Literaturgeschichte und der politischen Diskurstheorie. Da ist Foucault nichts gegen, falls Sie von dem schon was gehört haben, französischer Soziologe, der heute so in der intellektuellen Linken ganz modern ist und irgendwie die Diskurstheorie aufgestellt hat. Der Tucholsky hat Folgendes geschrieben: Röhm ist also homosexuell. Punkt. Das Treiben gegen ihn nimmt seinen Ausgang, Röhm ist dieser SA-Mann, nimmt den Ausgang in der Veröffentlichung der Münchner Post, die diese Tatsache enthüllen. Da ist ferner ein Brief veröffentlicht worden, den Röhm über seine Veranlagung an einen Freund geschrieben hat. Das Dokument könnte gerade so gut in jeder Psychopathica Sexualis stehen. Ich halte diese Angriffe gegen den Mann nicht für sauber. Gegen Hitler und seine Leute ist jedes Mittel gut genug. Wer so schonungslos mit anderen umgeht, hat keinen Anspruch auf Schonung. Immer gib's ihm. Ich schrecke in diesem Fall auch nicht vor dem Privatleben der Beteiligten zurück. Immer feste. Aber das geht zu weit. Es geht unser Wegen zu weit. Zunächst sollte man seinen Gegner nicht im Bett aufsuchen. Das Einzige, was erlaubt wäre, ist, auf jene Auslassung der Nazis hinzuweisen, in denen sie sich mit den orientalischen Lastern der Nachkriegszeit befassen, als sei Homosexualität, Tribadie und Ähnliches von den Russen erfunden worden, die es in das edle, unverdorbene, reine deutsche Volk eingeschleppt haben. Sagt ein Nazi so etwas, dann, aber nur dann darf man sagen, ihr habt in eurer Bewegung Homosexuelle, die ihre Veranlagung bekennen, sie sind sogar noch stolz drauf, also halt den Mund. Doch wollen mir die Witze über Röhm nicht gut schmecken, seine Veranlagung widerlegen der Mann gar nicht. Er kann durchaus anständig sein, solange er nicht seine Stellung dazu missbraucht, von ihm abhängige Menschen aufs Sofa zu ziehen. Und dafür liegt auch nicht der kleinste Beweis vor. Wir bekämpfen den schändlichen Paragraph 175, wo wir nur können. Also dürfen wir auch nicht in den Chor jener mit einstimmen, die einen Mann deshalb ächten wollen, weil er homosexuell ist. Hat Röhm öffentliches Ärgernis erregt? Nein. Hat er sich an kleinen Jungs vergriffen? Nein. Hat er bewusst Geschlechtskrankheiten übertragen? Nein. Das und nur das unterliegt der öffentlichen Kritik. Alles andere ist seine Sache. Man hat dann mit komischem Eifer die wichtige Tatsache diskutiert, ob dieser Angestellte bei Hitler bleiben wird oder nicht. Sind wir die Wächter dieser Privatarmee? Von uns aus kann Hitler Einbrecher anstellen. Kreicht Goebbels oder donnert Hitler etwas über das Sittenverderbnis der neuen Zeit, so halte man ihn vor, dass selbstverständlich unter den Nazitropen Homosexuelle stecken. Soweit Tucholsky in dem Versuch, differenziert auf diese Probleme 1932 einzugehen. Ein klassischer Text, wie gesagt, sowohl literaturgeschichtlich als auch diskurstheoretisch, wie schnell man in Fallen tappt, wie schnell man sich nur, weil es gegen jemand geht, Argumente bedient, die absolut kontraproduktiv sind und auf einen selber zurückfallen. Jehovas, eine zweite Gruppe, die man aus guten Gründen zählt. keinen Feiertag in diesem Sinne gibt. Das waren vor allen Dingen für die Nazis Kriegsdienstgegner. Aber sie haben sich auch geweigert, an Wahlen teilzunehmen. Sie wurden ab 1933 verboten, ab 1935 in KZ-Haft genommen. Längere Zeit in KZ-Haft. Von diesen wurden 1200 ermordet oder starben unter mörderischen Bedingungen. Das ist immer eine Schwierigkeit, im juristischen Sinne ist Mord dann direkt, wenn sie die Kugel heimtücke. In Bergen-Belsen. Also, schwierig. Fest steht, diese 1200 Leute hätten gelebt, hätte es die Nazi-Diktatur nicht gegeben. Die mutigsten waren immer wieder die Zeugen Jehovas. Das hat eine Kommunistin gesagt, im KZ Moringen. Die Quellen gebe ich Ihnen nachher noch an. Die Geschichte hatte ich Ihnen erzählt, dass der spätere Kommandeur von Auschwitz-Höss in Sachsenhausen sie einzeln vorgeladen hat, beteiligt euch jetzt an der Waffenproduktion, ja oder nein. Und Stück für Stück haben die Leute sich verweigert, wurden erschossen und er musste aufhören, weil er gesehen hat, er hat keine Chance gegen diese Mentalität der Zeugen Jehovas, die haben auf keinen Fall sich an der Waffenproduktion beteiligt. Die Frauen waren meistens in Ravensbrück, es gibt auch noch andere KZs, die Sie vielleicht nicht kennen, Moringen und Lichtenburg. Und ein großes KZ war Sachsenhausen. Das, was ich Ihnen erzählt habe, betraf 40 Personen, 40 Mal vorgetreten, erschossen und nach dem 40. hat der KZ-Kommandeur aufgegeben. Eine weitere Gruppe, die Sie vielleicht, als Sie jung waren, noch Penner nannten, meist psychisch Kranke, durch die psychisch Kranke alkoholisiert, aus den sozialen Zusammenhängen rausgeworfen, sogenannte asozial. Die Nazi-Definition ist, dass diese Menschen die sind, die, Zitat, nicht durch vereinzelte Straftaten, sondern durch die allgemeine Unfähigkeit, sich nutzbringend in das Leben der Gemeinschaft einzuordnen, auffällig sind. Die klare Abgrenzung zu anderen verfolgten Gruppen ist schwierig. Es gab ja auch doppelte Situationen. Jüdische Leute, die in diese psychische Krankheiten, Psychosen und so weiter verfallen waren und ohne Medikamente eben dann zum Alkohol als Selbstmedikation griffen und eben auf der Straße waren. So ist es eine eigene Kategorie, die mit anderen sich möglicherweise überschneidet. Da trafen sich Arbeitslose, von Armut Betroffenen, die aus den Wohnungen flogen, auch oft Wohnungslose überhaupt, natürlich die Anzahl der Süchtigen in diskriminierende Kategorien zu geraten. Als asozial galt eben auch eine große Gruppe weiblicher Prostituierter oder männlicher Homosexueller. Gleichzeitig noch Betrug, Bettelei, Prostitution, wenn Straffälligkeit vorlag. Ich gebe eine Frage weiter. Oh oh. Bitte? Nee, ich habe auf die Uhr geguckt.
Ich wollte nur fragen, ob, wie es ist bei Euthanasieopfern. Gehören die auch zu Gemeinschaftsfremden oder Asozialen? Oder, weil es waren ja auch etwa 330.000, also jetzt die aktuellen Zahlen sind ja etwa 330.000 Opfer. Was jetzt auch nicht so wenig ist, ob das eben zu diesen Gemeinschaftsfremden dazugehört oder ob das dann nochmal eine Extragruppe ist.
Also die Frage ist klar zu beantworten. Sterilisiert wurden dann, wenn man diese Gemeinschaftsunfähigkeit als Erbkrankheit diagnostiziert hat. In Deutschland die Ärzte, in den anderen Ländern wurde keine ärztlichen Untersuchungen mehr vorgenommen. Die Zahl von 330.000 bezieht sich auch auf die besetzten Gebiete. Das heißt, in Deutschland war das ganz klar, wenn man sagt, das ist ein Alkoholismus, das ist genetisch bedingt, dann wurden sie sterilisiert. Als Gemeinschaftsfremde. An dieser Stelle unterbreche ich die Vorlesung und wünsche Ihnen eine gute Vollversammlung und eine schöne restliche Woche. Machen Sie es gut. Bis zur nächsten Woche.